SWR 2 Zeitgenossen.
Zaha Deylami ist seit 2015 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim. Sie hat Kulturpädagogik studiert, in der Wissenschaft gearbeitet, war als freier Coach für interkulturelle Kompetenz und kreatives Schreiben tätig, bevor sie zuerst in Peine, dann in Mannheim in die Stadtverwaltung wechselte. Frau Deylami, Sie sind im Iran geboren und aufgewachsen und als junge Frau 1986 nach Deutschland geflohen. Mit welchen Gefühlen schauen Sie momentan auf die Unruhen im Iran und besonders auf die dortigen Proteste von Frauen?
Also es ist für mich ein zweiseitiges Gefühl. Einerseits freue ich mich, weil ich immer gut finde, wenn Menschen innerhalb der Gesellschaften Nein sagen zu Regulierungen, eigene Grenzen setzen, sich beteiligen und versuchen, die Gesellschaft demokratisch mitgestalten. Und deshalb finde ich wunderbar, Besonderes finde ich schön, weil es auch von Frauen ausgeht und Frauenbewegung hat immer weltweit eine große Rolle gespielt, um eine Gesellschaft weiterzubringen. Und da ist es wunderbar zu sehen, dass die Frauen Nein sagen, wenn es um Regulierung geht, besonders um ihre Körper. Und deshalb finde ich toll. Andere Seite bin ich sehr traurig, weil ich sehe, dass Menschen, Kinder, Jugendliche auf der Straße erschossen werden.
Sie haben Familie dort, Sie haben Freunde dort und deswegen haben Sie auch gesagt, Sie möchten und können sich in dieser Diskussion jetzt von hier aus auch nicht groß beteiligen.
Genau, ich finde, für uns Menschen, die im Ausland sind, ist immer eine zweischneidige Sache. Weil man muss immer überlegen, was symbolische Sätze eigentlich in der Realität der Menschen wirklich was ändert.
Ist das für Sie denn auch schwierig, weil Sie längere Zeit auch gar nicht mehr im Iran waren? Also wie nah ist Ihnen der heutige Iran eigentlich?
Gute Frage. Migration führt ja oft dazu, dass man so eine Art Konservierung der Erinnerungen für sich hintreibt, ja. Und das oft auch sehr konservativ. Und mir geht's auch damit so. Also ich habe also eine Art Teil meiner Kultur bewahrt. Und diese Teil lebe ich dadurch, dass ich eben mich informiere, dass ich mit meiner Familie oder Freundinnen spreche, dass ich auch natürlich persischsprachige Literatur oder Presse folge. Vieles kann ich ja sozusagen aus erster Hand mitbekommen. Aber die Tatsache ist, dass es immer eine Beobachterrolle ist. Und das ist, glaube ich, der wirklich wichtigste Unterschied. Ob man ganz nah eine Kultur, ein Land, eine Nation beobachtet und verfolgt, ist trotzdem nicht das Gleiche, wenn sie tagtäglich in diesem Land leben und Alltagserfahrungen machen. Deshalb ist immer etwas Distanziertes.
Und das ist jetzt wahrscheinlich in so einer Situation auch nochmal besonders, wo man diese Repressalien auch nicht Tag für Tag miterlebt, kann man natürlich von außen immer gut sagen, die Leute müssen sich dort wehren, sie müssen jetzt dranbleiben und protestieren. Und man vergisst von hier aus der Sicherheit dann oft, mit was für einem enormen Risiko das belastet ist.
Und ich meine, gerade in Deutschland, wenn man mit älteren Generationen spricht, die halt Zweite Weltkrieg zum Beispiel erlebt haben, sie sagen das auch. Das ist egal, wann und wo stattfindet. Wenn eine Regierung an die Macht ist, die keine Alternative oder andere Stimmen akzeptiert oder neben sich einen Raum lässt für anderen Denkenden, führt dazu, dass man innerhalb kürzester Zeit eigenes Land nicht wiedererkennt.
Wie ist das denn? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie freuen sich einerseits, dass gerade Frauen jetzt so viel Mut beweisen. Frauen sind ja auch oftmals die am meisten eben unter solchen gesellschaftlichen Reglementierungen leiden.
Genau, weltweit. Und auch übrigens, Sie wissen, ich bin ja gleich, Sie haben ja gesagt, ich bin Gleichstellungsbeauftragte. Das ist mein Alltag zu sehen, wie hier in Mitte Europa, 21. Jahrhundert, Frauenrechte auf allen möglichen Ebenen nicht beachtet werden, nicht genug beachtet werden. Deshalb sollte man sich nicht immer mit Fremden beschäftigen. Das tut zwar gut, weil man von sich selbst weg ist, aber wenn man ein bisschen selbstkritischer denkt, dann sieht man, dass auch nebenan so etwas passiert. Und auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene der Welt erleben wir eine Rückentwicklung, was Frauenrechte betrifft. Und das nicht nur in Afghanistan oder Iran oder solche Länder, wo man schon seit Jahrzehnten diese Sache beobachtet, sondern gerade durch recht populistische Regierungen in Länder wie Amerika, die eigentlich für Freiheit gestanden hatten. Und schauen sich, das kann jeder wirklich mal lesen, was zum Beispiel Trumps innerhalb erste halbes Jahr seine Regierung in Frauenpolitik geändert hat. Und was passiert jetzt in Italien? Leider von einer Frau.
Ja, das alleine schützt auch nicht. Wenn wir nochmal zurückblicken auf die Situation im Iran, beziehungsweise eben auf Ihre Biografie, wie haben Sie damals das wahrgenommen? Wie sind Sie als junges Mädchen, als junge Frau, wie haben Sie Ihr Leben dort, wie haben Sie Ihre Situation erlebt?
Ich komme von so einer Art, sage ich, gut situierte, humanistische Bildungsschicht im Iran. Und als die Revolution kam, wurde mir überhaupt bewusst, dass ich von meinem eigenen Land so wenig weiß. Also diese Schichtzugehörigkeit, diese Klassengesellschaft, die übrigens in Deutschland auch sehr, sehr aktiv, besonders durch unsere Bildungspolitik vorhanden ist. Und ich kam in Berührung mit Schichten der Gesellschaft und die haben uns mitgerissen. Und am Anfang war nur spannend. Sehr schnell hat sich dadurch, dass auch Massenverhaftungen gegeben hat, man gemerkt, dass es wirklich ernst ist. Das ist kein Spiel. Das ist nicht Fernsehfilmen mehr, sondern du steckst drin. Das ist auch nicht diese fiktive Spiele, die Jugendliche heute machen und sich gegenseitig 20 Menschen erschießen, bis das Spiel vorbei ist. Sondern da ist das wirklich, Menschen werden auf der offenen Straße erschossen. Und da war sehr schnell auch Berührung mit Ängsten, mit Unsicherheiten, aber auch mit Realitäten, die mir nicht bekannt waren. Und da passiert auch für uns eine Generation, die eigentlich noch Partys machen wollte und weiß ich nicht, so was man halt erlebt als Jugendliche, hat eine Art Wissens, sage ich, Jumping, ne? Also wir sind, eine Wissenssprung hat stattgefunden. Ich kann mich immer erinnern, dass man mir immer in 20er Jahren meines Lebens sagte, Sie sind unglaublich ernst. Und ich glaube, ja, solche Erlebnisse machen einen Mensch ernster, wenn nicht so bitterer auch, weil man Dinge sieht und erlebt. Und es gab und es gibt kaum Familien, die nicht jemanden verloren haben. Dann kam Krieg. Und das sind schon Erlebnisse, die man jetzt auch in Ukraine sieht, ne? Menschen, die bis gestern normal gearbeitet haben, studiert haben, zur Schule gegangen sind, sind heute als Migrantin in einer Gesellschaft und wissen überhaupt nicht, wie es mit ihnen geschehen ist.
Mhm. Wann haben Sie beschlossen, dass Sie für sich keine Zukunft im Iran sehen und das Land verlassen wollen?
Wissen Sie, wenn es keine Luft da ist und dann beschließen Sie nicht, sondern Sie rennen raus, weil Sie Luft brauchen. Und wenn nur anderes denkende Menschen sich um ihre Sicherheit, und das waren Millionen auf Menschen, immerhin mit 6 Millionen waren Iraner im Exil, Iranerinnen mit Stern, möchte ich auch sagen, weil leider im Iran sind homosexuelle Menschen zu Tode verurteilt heute. Deshalb war kein Beschluss im Sinne von, ach, das ist, gefällt mir nicht, jetzt Freiheit der Wahl, sondern war eher eine erzwingende Entscheidung.
Und Sie haben aber die Schule noch beendet im Iran?
Ja, halbherzig, so wie es möglich war. Also ich habe trotzdem eine Abi gemacht, die leider in Deutschland nicht anerkannt war. Ich bin ja mit 23 gekommen und habe ich hier eine typische, auch sage ich, Flüchtlingsbiografie hinter mir.
Sie haben gesagt, es macht sie auch bitter, aber hat sie es auch in einer gewissen Weise stark gemacht, ihnen klar gemacht, dass man sein Schicksal in die Hand nehmen muss?
Ja, definitiv. Ich denke auch, Migration lässt auch kaum Raum für anderes, wenn man ein Leben in Würde führen möchte. Wie habe ich das erlebt? Also ich habe das erstens erlebt, dass ich volle Vorurteile bin über West- oder Deutschland. Ich dachte, ich komme in ein Land von Marx, Lenin, Beethoven. Und dann hat jahrelang gedauert, bis ich Bild-Zeitung erlebt habe und gemerkt habe, okay, Moment. Das ist, was, glaube ich, oft Einheimische außer Acht lassen, dass Fremdheit eine gegenseitige Erfahrung ist. Vorurteile gegenseitig vorhanden ist, positiv sowie auch negativ. Und bis man diese Dimension der Integration, nämlich kulturelle Integration, wirklich in Bewegung setzt, das dauert viel, viel länger als nicht anerkannte für Abitur. Aber auch das war nicht da, leider.
Genau, ich wollte gerade sagen, damit hatten Sie ja auch lange zu kämpfen. Es war wahrscheinlich auch Ihre Vorstellung, dass Sie mit dem Abitur jetzt nach Deutschland kommen können und hier studieren.
Also ich habe ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Meine Flucht hat 28 Tage gedauert. Mein erster Gedanke damals war zu überleben und ich war auch sehr krank. Aber ich glaube, was mich wirklich sehr damals negativ beeinflusst hat, ist, dass man als Flüchtlinge oder Migrantin vorerst nur mit Behörden in Berührung kommt. Und damit erlebt man, besonders damals, das ist ja immerhin über 36 Jahre, aber ich erlebe mittlerweile auch nicht so ganz viel Besseres, aber es hat sich schon geändert. Aber damals war es sehr schwierig. Damals war so, dass man mit Behörden zu tun hatte, die jemanden aberkennen. Also Beispiel, ich konnte keine Ausweise zeigen, dann wurde mein Geburtstag 00000 geschrieben. Das heißt, ich war mal damals ein weiblicher Jesus.
Mit Ihnen begann die Zeitrechnung.
Ja. Und dann kam es, das Abitur wurde nicht anerkannt. Ich sprach drei Sprachen, Persisch, ein bisschen Türkisch und gut Englisch. Wurde das alles nicht anerkannt. Im damaligen Arbeitsamt sagte man, ich soll jetzt putzen gehen. Ich wollte das nicht. Und dann soll ich der Kinder aufpassen oder Straßenbahnfahrerin werden. Widerstand führte dazu, dass ich irgendwann angefangen habe, im Arbeitsamt nur noch Persisch reden, weil ich dachte, und dann haben sie mich rausgeschmissen. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Seitdem ich nicht das gemacht habe, was die Regierung gesagt hat als Integrationshilfe, konnte ich mich endlich integrieren, weil ich mit Menschen in Berührung kam, weil ich die Liebe zur Sprache entdeckt habe. Und das war gut so. Und heute bezeichne ich mich als Mehrheimische. Ich bin nicht mehr einheimisch. Ich bin nicht weder noch. Ich bin sowohl als auch. Und das ist wunderbar. Ich esse auch Kasseler mit persischer Reis. Ich lese Deutsch und Persisch. Ich höre beide Musik. Ich lebe so, ich schreibe so rechts, links. Wenn ich eine Rede schreibe, schreibe ich gemischt. Und das ist ein Gewinn. Und ich finde es schön, wenn man diese Gewinn am Anfang jemanden vermitteln würde. So, das heißt, man nicht diese defizitorientierte Blick hat und einredet auf die Person. Die Person wäre nicht. Ich meine, schauen sich die sogenannte dritte Generation, wir reden immer noch über sie im Diskurs von weder noch zwischen den Stühle und so weiter. Das reden wir an unsere Kinder ein. Wir reden so weit an sie rein, dass sie weder hier gehören noch da. Sie müssen entscheiden, statt von dieser Ebene zu dieser Transkulturalität gehen, unser Bewusstsein erweitern und Platz schaffen für sowohl als auch.
Gab es damals auch Menschen, die Ihnen geholfen haben? Gab es Vorbilder?
Ja, also die Vorbilder allerdings waren nicht Herr und Frau berühmte Personen, sondern war eine Nachbarin, die unheimlich auf mich achtete. Und mal einen Tag klopfte und gewaschenes Secondhand-Kleidungen mir gegeben hat. Und ich habe angefangen zu weinen, weil ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich ganz unten gelandet. Ja. Und sie sagte, setz dich und holte mir ein Glas Wasser und erzählte mir von ihren Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg. übrigens, wir kennen uns immer noch, sie ist jetzt über 90. Sie war ein Vorbild. Das heißt, Vorbilder sind auch Menschen, die ergreifbar in deiner Nähe sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht jede Person, die sagt, ich möchte einen Beitrag zur Demokratie und zu Vielfalt innerhalb der Gesellschaft, zur Akzeptanz führen, könnte machen. Man könnte gucken, wo ist in meinem Wirkungskreis die nächste Möglichkeit und das auch aktiv greifen.
Sie haben es dann zum Glück doch geschafft zu studieren. Für welche Fächer haben Sie sich entschieden?
Ach, ich wusste nicht, ob ich Theater oder Psychologie studieren will. Und dann habe ich in Sauna eine türkischsprachige Frau kennengelernt, die mir erstmal tolle Informationen gegeben hat, die übrigens Arbeitsamt mir nicht gegeben hatte, wie ich studieren kann ohne eine Abitur. Und das war großartig, das habe ich nämlich ganz schnell auch gemacht. Da ist es diese Immaturenprüfung in Niedersachsen und habe ich das auch gemacht. Und sie hat mir von einem Fachstuhl erzählt, damals Kulturpädagogik im Hildesheim. Und da kann man sozialwissenschaftliche Fächer und Kunstfächer in Kombination studieren. Und so habe ich auch bildende Kunst und Politik als Nebenfach und darstellende Kunst und Psychologie als Hauptfach innerhalb der Kulturpädagogik als Studium gewählt. Mittlerweile gibt es das, Gott sei Dank, viel besser. Ja, und das war super, weil das war genau das Richtige für mich. Ich brauche immer so einen kreativen Raum, den ich dann aber, sage ich, anfassbar und strukturiert gestalten kann.
Und auf einmal waren auch die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, denke ich, wertvoll und konnten Sie mit einbringen in Ihre Arbeit, gerade was transkulturelles Arbeiten angeht. Und da war es nicht mehr dieses Trennende, was so im Vordergrund stand, denke ich mir, sondern das, was Sie, wie Sie davon profitiert haben und dass Sie noch eine andere Perspektive haben.
Ja, das ist wirklich so gewesen. Also ich habe beobachtet, wie Sprache bzw. fehlende Sprachkenntnisse oder Akzent dazu führen, dass Menschen in Machtverhältnisse kommen und das sehr rassistisch wieder. Beispiel, eine Frau, Person aus Amerika, die Englisch spricht, geht in Post und habe ich das wirklich einmal beobachtet und sagte einen Satz und der Postangestellte entschuldigte sich, dass er nicht Englisch sprechen kann und fragte, ob jemand helfen konnte. Das habe ich auch getan. Und da habe ich aber gedacht, was ist, wenn diese Person jetzt Arabisch loslegen würde? Würde sagen, weiß ich nicht dazu. Na? Das heißt, Sprache ist ein Machtelement, habe ich gemerkt. Und dadurch habe ich das zum Beispiel in meinem Studium aufgegriffen. Ich habe meine Diplomarbeit über kreative, mehrsprachige Schreibwerkstätte als Alternative zu Deutsch für Ausländer geschrieben. Und mich von der These bewegt, dass diese Deutschkurse für Erwachsene verdammt langweilig sind und nicht dazu führen, dass ein erwachsener Mensch eine Motivation findet, irgendeinen Satz zu sagen und das nicht reicht, wenn man nur Grammatik beherrscht. Ich kann jetzt immer noch besser als viele Einheimische sagen, was Dativ oder Akkusativ bedeutet, ja? Und habe immer noch eine N oder M oder eine falsche Artikel. Ja, so what, you know, ich habe es. Ja, also erwischt. Aber was die Menschen bewegt, miteinander zu sprechen, ist nicht nur eine perfekte Grammatik, sondern es ist, Motivation ist wichtig. Diese innere Bedürfnis, sich zu teilen mit jemandem. Und dadurch, da haben diese Schreibwerkstätte, glaube ich, das auch gebracht. Und dann bin ich eben in viele Flüchtlingsheimen gegangen und habe ich eben ehrenamtlich auch diese Kurse gemacht. Das Thema habe ich immer noch. Ich leite immer noch Schreibwerkstätte. Und das war großartig, weil da sitzt eine Frau aus Syrien, die Arabische spricht, aber auch Französisch. Und dann sitzt jemand aus Schwarzafrika, die von Togo kommt, aber spricht auch Englisch. Und dann sitze ich, die rede Persisch und Deutsch. Und dann haben wir einen Satz genommen, zum Beispiel ein Sprichwort. Und ich habe versucht, das auf irgendwie Englisch, die Frau von Togo hat das auf Englisch genommen und hat versucht zu übersetzen. Mhm. Die hat, am Ende saßen wir da in 9 Sprachen im Raum, 5 Frauen waren alle geschwitzt, aber wir hatten auch eine Stunde gelacht. Und vor allem, etwas haben wir gemerkt alle, wie wichtig ist, dass du sprichst, dass du diese Angst zur Seite legst.
Ja, und wie wichtig Sprache eben ist, Sie haben es gesagt, für eine vielleicht eine andere Form von Integration, dieses Nicht-Aufgeben der eigenen kulturellen Identität, sondern das Neue mit einbringen, auch mischen. Sie haben ja auch mal gesagt, das Deutsche und das Persische, das ergänzt sich eigentlich total gut.
Ja, das stimmt.
Inwiefern denn?
Ja, Deutsch ist eine sehr philosophische Sprache, sehr genaue Sprache. Und Persisch ist eine Sprache, die sehr bildhaft ist. Und wenn man diese beide gut vermischen kann, dann entsteht eine großartige Delta. Das ist so ein fruchtbarer Boden. Man kann die Dinge wunderbar beschreiben oder schreiben. Und wenn jeder von uns das entdeckt, dass in meiner Sprache eine Seele liegt, whatever it is, ja, und das vermischt, wissen Sie, wenn das eine experimentelle Raum entsteht, und dann wird die Sprache zu einem ersten Schritt, weil dann kann man weitergehen und sehen, was kann ich noch mischen, meine Kulturen, meine Werte. Und da kommt man auch zu einer Augenhöhe, weil das, was du mitbringst, was du hast, was dich ausmacht, wird integriert in diesem Teil. Und das ist die inklusive Dimension.
Im Augenblick wird ja sehr viel über Sprache gesprochen, Sprachsensibilität, wie labeln wir jemanden? Wie geht es Ihnen damit?
Ja, erstens, ich habe noch nie einen Sprachraum erlebt, der so viele Schwierigkeiten mit sich selbst hat. Also wenn wir in Deutsch weibliche und männliche Form haben, dann wird 70 Jahre lang diskutiert, ob wir die nutzen. Dann denke ich, entweder wir schaffen das Ding ab, das haben wir im Persisch auch nicht oder im Englisch. Aber wenn wir es haben, dann müssen wir es auch respektieren. Und das hat mich immer wieder gewundert, dass die Frauenbewegung nicht geschafft hat, eine Sprache zu nutzen oder dahin bringen, zu sagen, sprechen Sie mich bitte in weiblicher Form. Und sogar Klagen sind bei Verfassungsgericht abgelehnt worden, ja. Mit der Begründung, das wäre nicht alltagstauglich. Aber wenn Alltagsalltaglichkeit so definiert wird, dass nur ein Geschlecht gesehen wird, dann müssen wir uns überlegen, welches Verständnis wir von Tauglichkeit haben. Und dann kommt aber die LSBTQ oder jetzige Bewegung mit voller Wucht und plötzlich findet das Ganze eine andere Fahrt. Ich behaupte böshaft, weil in dieser Bewegung auch viele Männer sind, die sehr gut diese Situation voranbringen, möchten jetzt gesehen werden. Das ist großartig und darf aber meines Erachtens nicht dazu führen, dass dann weibliche und männliche völlig verschwinden, sondern wir müssen wieder sind wie bei Frage sowohl als auch, ja. Warum nicht die Dinge ein bisschen vielleicht schwieriger oder langatmiger aussprechen, aber für alle Raum schaffen, die da sind? Wenn man aber die gesamte Diskussion sieht, also nicht nur Sprache, da muss ich sagen, meines Erachtens beobachte ich eine große Gefahr, dass im Diskurs von Vielfalt das Thema Gleichstellung eigentlich uns abhanden kommt. Und das ist naiv zu glauben, dass die Patriarchat da aufhören würde, wo Homosexualität anfängt.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit Sarah Deylami, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim. Wir haben diese Woche in der ARD eine Themenwoche mit dem Titel Wir gesucht, was hält uns zusammen? In letzter Zeit ist ja auch viel von Spaltung in der Gesellschaft die Rede. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie es eben ist für Menschen, die neu in die Gesellschaft kommen. Schauen wir insgesamt Ihrer Meinung nach zu viel auf das Trennende?
Ich glaube, wir schauen nicht zu viel auf Trennende, sondern wir reagieren auf das, was uns trennt, so dass uns in Panik versetzt. Mhm. Ja? Also man kann auch Unterschied sein und miteinander arbeiten. Diese Gleichmacherei, diese Bedürfnis, die Unterschiede außer Kraft lassen, führt dazu, dass wir nicht in einen Diskurs kommen zueinander und lernen, mit Unterschieden umzugehen. Und das muss eigentlich sein. Ja, die auszuhalten. Natürlich im Rahmen, dass es auch irgendwo für die Unterschiede auch einen Rahmen gesetzt wird. Und das macht unser Grundgesetz. Deshalb finde ich, ist das wichtig.
dass es eben nicht komplett auseinanderfällt, sondern noch etwas Verbindendes da bleibt, trotz aller Unterschiedlichkeit.
Ja, aber das setzt auch voraus, dass wir diskutieren. Ich glaube, dass wir in Deutschland, kann ich wirklich Besonderes sagen, ein bisschen auch den öffentlichen Diskurs delegiert haben. Das heißt, hier gibt es eine riesige sogenannte Podiumdiskussionskultur. Das heißt, wir setzen Menschen auf irgendein Podium im Rahmen einer Tagung oder eines Workshops oder eines Symposiums und die verteilen Weisheiten und Erkenntnisse und dann kommt das Publikum, Fachpublikum teilweise, die nicht mal zwei Sätze dazu sagen kann, sondern sie dürfen sogenannte Verständnisfragen stellen. Und wenn sie sagen, gut, aber ich habe doch alles verstanden, ich würde gerne trotzdem was dazu sagen. Das auf die gesamtgesellschaftliche Ebene führt dazu, dass die ganze runde und eckige und dreieckige Tische, die jetzt gerade irgendwo entstehen, kommen zustande und Menschen, die nie etwas sagen können, ohne als schwarz-braun ist Haselnuss bezeichnet werden, sich eine neue Denkheimat suchen. Und da finde ich, wenn wir einen Zusammenhalt haben wollen, müssen wir wissen, dass diese Wir auch Unterschied ist. Wir müssen aufhören, eine Art geistliche Inzucht betreiben. Versuchen Sie in irgendeine wichtige Tagung gehen, die da oben steht Demokratie und da stehen Sie und sagen Sie, ja, wissen Sie was, ich habe mit Migrantinnen Probleme, ich habe mit der ganzen diese Thema Probleme. Dann werden Sie vielleicht höflich entweder ignoriert oder darum gebeten, die Tagung zu verlassen, weil Sie sind ja nicht Demokrat. Wenn Sie das wären, hätten Sie doch gar nicht solche Fragen gestellt. Das heißt, diese Wir wird nicht deklariert darüber, dass wir sehr unterschiedlich sind und müssen wir gemeinsam einen Konsens finden, sondern Wir teilt sich in sehr viele Unterwir, ja, die eigentlich so geschlossene Denksysteme sind. Und das führt dazu, sehen wir bei multikultureller Gesellschaft, wir leben nebeneinander, haben wir keine Berührungspunkte, aber eine Transkulturalität findet nicht statt. Mhm. Und diese brauchen wir für diese Wir. Gerade im 21. Jahrhundert, wo Individuum in Europa so groß geschrieben wird, diese Biografiemerkmale sind so unterschiedlich. Also dann darf ich auch mit Ihnen auf eine bestimmte Ebene absolut eine Wir haben und darf ich gleichzeitig auf eine andere Ebene absolut gar keine Wir haben und trotzdem uns respektieren.
Ja, diese Form eben des Respekts und der gemeinsamen Grundlage und des gemeinsamen wirklich respektvollen Zuhörens und freundlich aufeinander Zugehens, das ist eine Kultur, die man leben muss, genau, die man tagtäglich, ich meine, Sie haben ja auch in Mannheim diesen Club der unmöglichen Fragen gegründet, eben, wie Sie vorhin erzählt haben, eben, das soll keine Podiumsdiskussion sein, wo nur die Experten reden, sondern wo auch mal unbequeme Fragen gestellt werden dürfen, wo einfach ein Raum für eine wirklich offene Diskussion ist und das ist sicher etwas, was nicht oft gegeben ist.
Genau. Und das haben wir jetzt sogar, das haben wir mit Frauenkulturrat übrigens, eine sehr wichtige Organ in Mannheim einmalig und Nationaltheater von Bürgerbühne zusammen auf den Weg gebracht. Und jetzt habe ich eine neue, seit dieses Jahr wurde ja unser Amt in Mannheim 35 Jahre alt. Das ist interessant, ich bin nämlich vor 36 Jahren nach Deutschland gekommen. Wenn man damals mir gesagt hätte, du werdest irgendwann Frauenbeauftragte oder Gleichstellungsbeauftragte für Stadt Mannheim, ich wusste gar nicht, dass es Stadt Mannheim gibt, hätte ich. Aber es freut mich sehr, dass es so ist. In jedem Fall, jetzt haben wir dieses Jahr zu diesem Anlass ein neues Dialogformat gegründet namens Lila. Und geht es um Fachdiskussionen innerhalb des feministischen Diskurses, wo wir die Themen, die innerhalb des feministischen Diskurses dazu führt, dass dieser Diskurs aufeinander losgeht. Mhm. Also die Dissensen, die dazu führen, dass Frauen und Feministinnen, die seit Jahren zusammengearbeitet haben, auseinandergehen, miteinander nicht mehr reden. Das heißt, wir beobachten einerseits diese Entwicklung von Vielfalt. Es war noch nie dieses Thema so präsent. Und gleichzeitig beobachten wir, dass eine Haltung innerhalb der Gesellschaft wächst, fast kannst du sagen täglich, die gar keinen Raum von Nicht-Anderes-Denkenden lässt. Und das ist immer unheimlich gefährlich, weil egal wie viel wir denken, wir Recht haben, es gibt auch die anderen, die ihre eigene Wahrheit haben. Und Frauenbewegung war nie eine einheitliche Bewegung.
Ja, genau.
Aber so etwas, was ich jetzt erlebe, und das hat dazu geführt, dass wir diese Lila-Format so ins Leben gerufen haben.
Es ist vielleicht auch diese Gereiztheit und diese Aggressivität, muss man ja schon fast sagen, die einen ja nicht nur erstaunt, sondern auch wirklich Angst machen kann, die in, selbst in Kreisen eben, die doch für ein gemeinsames Ziel kämpfen, wie in dem Fall Gleichstellung, ja Einzug gehalten hat.
Ja, das ist erstaunlich. Menschen, die 20, 30 Jahre zusammengearbeitet haben, sich gegenseitig jetzt heute sagen, nee, du bist keine Feministin. Ich habe ja die Wahrheit gepachtet, also ich bin nur das. Und das ist gefährlich. Und ich denke, wir brauchen für dieses Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft erst bei uns selbst anfangen. Es ist immer einfach, für die anderen Rezepte zu schreiben. Wenn jeder sich selbst fragt, inwieweit bin ich wirklich in mein Leben jemand, die respektiert, die, wenn auch nicht akzeptiert, mindestens toleriert. Ich muss nicht alles akzeptieren. Aber was ist meine Toleranzgrad? Das ist der Maßstab für jeden Mensch, für die gesamte Gesellschaft.
Ja, und wie Sie vorhin sagten, Unterschiede auszuhalten, also diese Stärke zu haben, dass ich mich dadurch nicht so verunsichern lasse in meinen Grundfesten oder eben auch nicht gleich aggressiv werde, sondern das auch mal
Gespräch
stehen lassen kann.
Bleiben, sich nicht gegenseitig schließen. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich meine, man kann von Politik lernen, ja. In viele Bereiche kommen sie nicht zusammen, in viele Bereiche kommen sie zusammen, dann verbinden sie sich und machen sie eine Koalition darauf. So etwas müssen wir auf gesamtgesellschaftlicher Ebene mehr üben, bitteschön. Das heißt aber auch in der Schule üben.
Absolut, überall, in allen
Wo
Bereichen.
Wo bleibt demokratische Bildung, fragst du dich? Das brauche ich nicht mit 60. Lebensjahr in Abendakademie, sondern ich würde so etwas im Kindergarten anfangen und einfach die Kinder, und da kann man wirklich an skandinavische Länder gucken, wo bleibt die demokratische Bildung? Die schulische Bildung ist in Deutschland sehr einseitig.
Jetzt haben wir gesagt, Sie arbeiten seit 2015 als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim. Da ist man ja, ich denke, sehr in Strukturen gebunden, in eine städtische Verwaltung. Wie ist das? Haben Sie das Gefühl, man kann da viel bewegen aus so einem Apparat heraus?
Jein. Also ich habe ja viele Jahre freiberuflich gearbeitet. Ich habe viele Jahre an der Uni gearbeitet. Ich habe für große NGOs gearbeitet. In öffentlicher Hand begegnet man einem mehr oder weniger geschlossenes System. Das ist einerseits richtig und wichtig, weil dieses System muss kontrollierbar sein. Und das ist schon eine neue Herausforderung gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Das war auf der Arbeitsebene eine neue Migrationserfahrung. Mit alles, was dazugehört, weil jedes System und auch Verwaltung ist das so, hat eigene Sprache. Und ich habe alles, was man falsch machen kann, definitiv falsch gemacht. Und war ich sehr dankbar, dass oft meine Kolleginnen innerhalb der Verwaltung dafür auch Verständnis hatten. Kann man was bewegen? Ja, man kann viel bewegen. Gerade, muss ich sagen, in Mannheim begegnen wir eine wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine ungewöhnliche Verwaltung.
Okay, inwiefern?
Ja, weil wir sind eine Verwaltung, die sehr experimentfreudig ist, die für offene Lernprozesse steht, die in Gespräche geht, die internationale Austausch sucht. Und das verdanken wir auch Dr. Kurz, unsere Oberbürgermeisterin, und das meine ich ernst, dass diese Verwaltungsspitze natürlich gibt viel.
Impulse
oder eben nicht, ob man Verwalter ist oder Gestalter ist und, oder Gestalterin ist mit Stern. Und er ist wirklich Gestalter und das ist etwas, was ausstrahlt, ja, und Raum schafft. Deshalb kann ich ja was machen, ich kann Experimente machen, ich kann einiges ändern. Andere Seite müssen wir natürlich insgesamt in solche Systeme lösungsorientierter sein. Und das, glaube ich, gerade letzte 5-6 Jahren, die Sie genannt haben, uns schon einiges beigebracht. Mhm. Als ich gekommen bin, haben wir in Mannheim pro Abend fast 1000 Menschen wurden verteilt, weil da war diese große Flüchtlingswelle.
Genau. 2015. Mhm.
Das hatten wir noch nicht richtig bearbeitet, kam Corona, das hatten wir noch nicht fertig gemacht, kam dieser Krieg. Und jede von diesen gesellschaftlichen Wellen haben uns natürlich ausgehebelt, haben dazu geführt, dass wir neu uns sortieren müssten. Viele diese Haltung, ach, ich gehe heute zur Arbeit und kann ich das oder jenes machen, musstest du teilweise wochenlang zur Seite schieben und sagen, okay, ich mache die Tür auf, die Welle ist und du schwimmst drin und suchst du halt Anhaltspunkte, wo die du mitbewegen kannst. Und dementsprechend war auch, glaube ich, sind wir alle ein bisschen flexibler geworden. Mhm. Das hat uns sicherlich gut getan.
Das ist ja auch ein Riesenfeld überhaupt, was Gleichstellungsbeauftragte beackern müssen. Aber es hat jetzt auch, wie Sie gesagt haben, mit den genannten Krisen ja nochmal eine ganz andere Dimension bekommen. Ja. Also die Flüchtlingswelle damals natürlich, dann aber auch Corona. Man hat ja auch dort wieder gemerkt, Frauen sind oftmals wirklich in einer viel schwächeren Position. Das fing mit der Kinderbetreuung an, mit dem Homeoffice, auch mit häuslicher Gewalt, die zugenommen hat in dieser Zeit. Jetzt haben wir die Ukrainerinnen, die kommen. Das sind ja hauptsächlich Frauen mit ihren Kindern, die teilweise sehr schutzlos sind und Gewalt ausgeliefert sind. Auch hier, das sind ja wirklich riesige Felder.
Ja. Definitiv. Und ich glaube, was auch hier sehr klar ist, das sehen Sie auch in Zeitung, im Mannheimer Morgen, fast jeden Tag können Sie irgendwas lesen und das nicht ein Kleingedruckte, sondern große Sache, wo über Thema Gleichstellung und Frauen geschrieben wird, was ich großartig finde übrigens. Und da sind zum Thema Frauen und Führung, Frauen im Entscheidungsgremien, Frauen und Gewalt, Mädchen, bis hin zu, was passiert mit Flüchtlingsfrauen, ja? Haben Sie Sicherheit? Mein Büro war tagelang gar nicht mehr zu beruhigen, weil viele Leute riefen an. Und wir sind auch in alle diese Prozesse sofort natürlich angebunden. Auch in unsere beschränkte Form, weil wir nur teilweise das Ganze mitwirken können. Aber wenn ich eine Sache in meinem Leben gelernt habe, und das war verdammt eckige Biografie, ist, dass du in jeder Situation etwas Positives finden kannst und dass es wichtig ist, diese Positives auch finden, erkennen, anerkennen und pflegen. Wie kleine Prinz eine kleine Blume, ja? Und das ist ganz wichtig und das sehen wir beispielsweise Corona. Ich brauche nicht sagen, was Corona alle Frauen angetan hat. Das weiß jeder. Und jeder, der halt mal ein bisschen um sich herum guckt. Aber eine Sache war sehr positiv, nämlich die Digitalisierung-Revolution, ich nenne es so, in Deutschland hat dazu geführt, dass plötzlich viele Frauen konnten von zu Hause arbeiten. Schlecht war, sie haben zu Hause Kinder gefunden, die eigentlich zur Schule gehen müssten und man hat sich mehr um große Konzerne gekümmert, als zu sehen, was eigentlich wirklich notwendig ist. Das ist meine Kritik, weil die Regierungen der Welt können immer auf Frauen zählen. Ja? Wir sind ja so flexibel, wir sind Alltagsheldinnen, wir schaffen das, wir packen das und das ist auch unser Dilemma übrigens. Ja? Frauen sind zu ruhig und zu brav, wenn es darum geht, dass ihre Rechte zu fordern.
Vielleicht fehlt ihnen dann auch oft die Kraft, sich auch noch dagegen dann zu wehren in dem Alltagstrubel.
Genau, aber das wäre falsch, weil wir brauchen das, wenn wir laut werden. Wenn wir klar und deutlich machen, tut mir leid, jetzt gibt's einen Streit, wir kommen alle nicht zur Arbeit, bis jemand sich um unsere Kinder kümmert, dann ändert sich. Aber nach Corona bleibt, und das ist das, wir müssen jetzt versuchen, diese digitalisierte Revolution beibehalten. Corona hat gezeigt, Millionen von Männern konnten von zu Hause plötzlich führen, was vorher um Gottes Willen unmöglich war. Oder schauen Sie, jetzt kann man das Gemeinderat ihn Live-Streaming folgen. Ja. Das heißt, eine Frau kann zu Hause, auch in Familienphase ist, ja vielleicht das Essen vorbereiten und trotzdem wissen, was in Kommunalpolitik, die übrigens direkt unser Leben beeinflusst, passiert oder sich wählen lassen.
Und nicht abgehängt wird.
Ne? Andere Seite, wir dürfen nicht vergessen, Frauen werden nicht mit kleinen 2 Babys geboren, mit 2 Babys leben und mit 2 Babys sterben. Es gibt auch Frauen, die jenseits von dieser Familienphase sind. Also ich habe nur vor ein paar Monaten gehört von jemandem, der sagte, ja, da gab es eine ganz tolle Kandidatin für eine Stelle, aber sie wäre ja 59, das müsste man sich überlegen. Ja? Und das in einem Zeitalter, wo Männer mit 78 für eine 8-jährige Amt als Präsident von Amerika bewerben.
Gerade wollte ich sagen, genau.
Das heißt, die Frauen, die jung sind, werden verdächtig, Familien gründen zu wollen. Die, die in Familienphase sind, haben sie ja Pech gehabt. Ja. Man fragt sie ernsthaft, wollen sie wirklich wieder zurück zu ihrer Stelle? Und die diese Familienphase abgeschlossen haben, sind sie plötzlich zu alt, während 20, 25 Jahre ältere Männer die Welt regieren.
Ja, aber da ist noch viel Ungleichheit da.
Also, man darf nicht vergessen, es geht um Machtverhältnisse. Es geht um Zugang zu Ressourcen. Es geht darum, das Wissen vor sich holen. Schauen Sie sich das, 93% der Einträge in Wikipedia wird von Männern geschrieben. Schauen Sie sich in dem Bereich von Verwaltung, von Spitzen, von DAX-Unternehmen. Und da niemals hat in der Geschichte irgendein Organ, die Macht hatte, Macht
freiwillig abgegeben.
Also, das ist wichtig, dass ich auch für meine Zeit, meine Kraft für meine Familie verbringe. Aber es ist auch wichtig zu wissen, diese Tochter, die in meinem Haushalt jetzt wächst, wird morgen in gleiche Orte stehen, wenn ich für sie nicht was tue heute. Und wir haben ja super tolle strukturelle Erbe von Frauenbewegung in Deutschland, die aber jetzt stark gefährdet ist. Und deshalb ist jede junge Frau gefragt, und das ist leider in Deutschland erstmal mit 40 fängt an, wo Frauen merken, ups, ich kriege meine Stelle nicht wieder. Aber wenn wir dafür sorgen, dass man viel früher denkt, zu Bildung und Zukunft, meine Tochter gehört nicht nur, dass sie toll weiß, wie man 2+2 macht, sondern dass ich ihr auch ein Bewusstsein vermittle. Und das kann ich nur machen, wenn ich die Vorbild bin. Ich. Schauen Sie sich in Deutschland, glaube ich, über 45% der Kinder werden mit alleinerziehenden Eltern aufgewachsen. Davon über 90% sind Frauen. In Kindergärten gibt es keine Erzieher. In den Grundschulen auch. Also wer hat diese Herrschaften bitte schon erzogen? Gehen Sie auf dem Kaufhof, 4. Etage. Sie brauchen gar nicht fragen, wo die Jungs oder wo die Mädchen sind. Immer noch die Mädchen mit dieser Prinzessin hast du nicht gesehen und der Jungs. Die Frauen verbringen stundenlang mit ihren Jungs am Fußball, wo sie Fußball spielen. Was machen sie in dieser Zeit für ihre Mädchen? Das müssen wir uns kritisch fragen. Wir müssen das uns wirklich kritisch hinterfragen. Warum haben wir im 21. Jahrhundert immer noch auf kultureller Ebene so eine riesige Stereotypisierung? Und wer denkt, Gleichstellung ist erreicht, das ist ein Fake News.
Gibt es etwas, wo Sie gesagt haben, wenn ich diesen Job mache, ich werde Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim, das ist etwas, was ich unbedingt durchsetzen muss, was ich unbedingt erreichen möchte?
Ja. Also meine Vision ist, dass man irgendwann keine Beauftragte für das Thema braucht. Und das kann nur passieren, wenn die Menschen die Sache an sich nehmen und nicht delegieren wollen. Aber jetzt auf der Alltags- und meine konkrete Ebene, ich träume, und das ist meine Vision, von einer Stadt, die in vielfältige Dimensionen sich für Gleichstellung einsetzt. Ich komme von einer Biografie, wo Geschlecht immer ein Vordergrund stand und nicht, was ein Mensch kann. Übrigens war bei Migration auch so. Also ich habe nicht Migrationshintergrund, sondern viele Leute haben Migration Vordergrund. Ja. Und das wäre ein Traum und das habe ich teilweise mit einem großartigen Team, die wir sind, haben wir das wirklich einmal in Gleichstellungsaktionsplan, das heißt Umsetzung der Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern, einmal bei Umsetzung der Istanbuler Konvention, also Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in vielfältiger Art. Und einmal für unsere Kolleginnen und Kollegen, die sind ja 8000, das ist fast eine kleine Stadt, innerhalb der Verwaltung mit unserem Chancengleichheitsplan versuchen wir das voranbringen. Und mein Traum ist, mehr Beteiligung möglich machen, dass die Leute sagen, ach okay, Frau Delamy, diesen Impuls habe ich verstanden, jetzt mache ich das selbst weiter. Dieser Satz, wir brauchen sie nicht mehr, das finde ich toll.